dann auch noch das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen. Und wenn das dann auf einmal nicht mehr mit dem Eltern-WG-Modell zusammenpasst, was macht man denn dann?
Hallo und herzlich willkommen zu Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen und welche haben wir bereits gemeistert?
Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen.
Wir sind Carola und Johannes Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. 10 Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon 7 Jahre verheiratet.
Als Sportexperte, Buchautor und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
In unserem Podcast bekommst du Impulse, wie ihr miteinander umgehen könnt, ob getrennt oder sogar als Paar. Impulse, wie ihr miteinander reden und auf Augenhöhe kommunizieren könnt, um zu erreichen, dass alle gesehen und gehört werden. Impulse, wie ihr miteinander in Verbindung gelangen könnt.
Nicht zuletzt bekommt ihr Inspiration, wie eine Eltern-WG möglicherweise eine Lösung für eure familiäre Situation darstellen könnte. Oder aber ihr nehmt euch nur Häppchen mit von dem, was für euch passen könnte.
Teilt gerne eure Wertschätzung mit uns und unterstützt uns in unserer Sichtbarkeit, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify abgibt.
Ihr könnt dazu beitragen, unsere Wirksamkeit zu vergrößern und noch mehr Eltern darin zu bestärken, den Mut zu haben, es anders zu machen und ihren Weg zu gehen.
Von Herzen danke für eure Unterstützung. Die heutige Episode ist für uns eine ganz besondere. Wir dürfen uns mit Tom austauschen, der ebenfalls in einer Eltern-WG gelebt hat.
Seine Erfahrungen unterscheiden sich sehr von den unseren und bringen somit neue Perspektiven und Einblicke in die Welt der Eltern-WGs. Allem voran dem Daten mit sich.
Ein herzliches Hallo und noch ein herzlicheres Willkommen, lieber Tom.
Ja, hi.
Ja, herzlich willkommen. Du bist unser erster Gast in diesem Format.
Genau.
Und zwar im Format, dass du auch eine Eltern-WG hast. Oder dass du Erfahrung mit einer Eltern-WG hast. Ich glaube, du hörst uns seit der ersten Folge, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau. Ich habe in die erste Folge reingehört und habe die ersten Folgen gehört. Ich muss aber gestehen für alle, ich habe nicht alle durchgehört, aber viele, wo es gerade um das Thema Eltern-WG und Zusammenleben geht, die haben mich sehr bekommen. Und da werde ich auch noch mal ein bisschen genauer reingehen, warum genau sie mich bekommen haben.
Ja.
Genau, und ich glaube, du hast dich dann auch so ein bisschen sogar inspirieren lassen. War das so?
Ja, genau. Das war tatsächlich so vor meiner Trennung habe ich euren Podcast, die Folge 1, gehört. Das muss Ende letzten Jahres irgendwann gewesen sein. Ich glaube, im Herbst kam so eure ersten Folgen oder ich habe sie dann erst gehört. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die habe ich gehört und war da in meinem Gedankenprozess schon bezüglich der Beziehung zu meiner Ex-Frau. Es lief nicht mehr. Wir hatten schon Gespräche, um das Ganze irgendwie in vernünftige Bahnen zu lenken, haben dort nicht zueinander gefunden. Und dann habe ich diesen Podcast gehört und von diesem Modell erfahren und war tatsächlich sofort hin und weg, weil die Kinder in das Zentrum der Trennung zu setzen, das heißt, ein Modell zu finden, sodass es für die Kinder auch gut ist, die Trennung zu erleben und zu verarbeiten, das hat mich sofort gekriegt irgendwie. Also da habt ihr mir in der ersten Folge so aus der Seele gesprochen, dass ich dachte, das ist etwas, da möchte ich mehr von wissen und habe dann, ja, glaube ich, die ersten 3 Folgen sehr schnell hintereinander weggehört.
Super. Ja, es ist schön beschrieben, die Kinder mit in das Zentrum dieser Trennung zu setzen, weil es ja im Prinzip ja genau das ist. Dass er quasi ein wohlwollendes Miteinander und quasi kein Ego-Gedöns und kein Gebäsche vom Ex-Partner, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind hier alle gemeinsam im selben Boot und müssen jetzt schauen, wie wir dieses Zusammenleben jetzt hinbekommen. Hast du schön formuliert.
Boah, nee, ja. Euer Slogan, sorry, wir gewöhnen uns noch einander mit dem Dazwischenreden. dieser Slogan Team trotz Trennung, den finde ich unabhängig davon, und da kommen wir ja bestimmt auch dann im Laufe
des Podcasts dazu, wenn ich erzähle, wo ich jetzt gerade stehe. Aber Dream trotz Trennung finde ich halt in der Trennung als ein super Slogan, dass man halt weiter versucht, als Ex-Partner gemeinsam daran zu arbeiten, gut auseinanderzugehen, ist für alle Beteiligten. Und man hat zwangsläufig, gerade wenn man Kinder hat, andere Beteiligte mit drin, das auf Augenhöhe und gemeinsam wohlwollend zu gestalten, ist einfach ein perfekter Werbeslogan für eine Trennung, wenn man das so sagen kann.
Ja, das stimmt eigentlich.
Da bringst du es auch endlich direkt auf den Punkt, weil das ist ja auch genau das, was wir, also in einer normalen Beziehung ist es ja auch eigentlich immer Arbeit, auch wenn manche das so verneinen oder nicht so wahrhaben wollen, aber wenn eine Beziehung funktionieren darf, soll, dann steckt da ja immer Arbeit drin. Und das ändert sich ja nicht, wenn man sich jetzt halt trennt und Kinder mit im Spiel sind. Ne? Das heißt, auch da
ist irgendwie,
ja, dass man da was reinstecken darf, damit es halt funktioniert. Und genau, deswegen, ja, voll schön. Da ging mein Herz auf jeden Fall gerade auch auf.
Ja, es war halt ein schöner Startpunkt, um in der Trennung einen Anfang zu finden, wie geht man das ganze Thema überhaupt an. Weil ich muss gestehen, aus meiner Vergangenheit kenne ich Trennung anders. Ich glaube, das kennen auch viele, die Trennung auch heute noch erleben. Anders, dass es im Streit auseinander geht, Anwälte im Spiel sind, sich um die Kinder gestritten wird oder um Geld gestritten wird.
Ja.
Und das war so im Laufe des Findungsprozesses von mir und meiner Ex-Frau letztes Jahr, war das etwas, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall möchte ich, dass meine Kinder das erleben, weil alles das, was man in der Trennung miteinander macht, fällt zwangsläufig auf die Kinder zurück. Ja klar, kann man sich auch anbrüllen, wenn die Kinder nicht im Haus sind, aber man zieht die Stimmung weiter, streitet sich um materielle Gegenstände, was ich immer auch sehr, sehr schwierig finde. Materielle Dinge so in den Mittelpunkt zu stellen und das auf die Kinder zurückfallen zu lassen. Und ich hatte das Glück, dass meine Ex-Partnerin und ich beide zu einem Zeitpunkt erkannt haben, dass es nicht weitergeht, an dem wir doch nicht angefangen haben, uns als Gegner zu sehen.
So wertvoll, so wertvoll.
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, diesen Punkt zu erreichen, weil man natürlich auch als Paar, die Kinder haben, ja auch eine gewisse Verantwortung sieht und man ja versucht, so lange wie es geht, doch irgendwie es noch hinzubekommen und man ja ganz schnell dann in diesen Punkt rutschen kann, boah, jetzt geht man sich doch so sehr auf den Geist, dass man anfängt, wirklich böse zueinander zu werden. Genau. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach und ich bin einfach dankbar, unfassbar dankbar, dass wir es mit Glück oder womit auch immer geschafft haben, diesen Punkt vorher zu erkennen und gemeinsam einen Weg zu gehen, der hoffentlich dann für alle Beteiligten am Ende so gelaufen ist, dass alle sagen können, okay, das hat uns nicht nachhaltig geschadet, so formuliere ich es mal vorsichtig.
Das zeugt aber auch, dass ihr eine gute Verbindung zueinander habt, dass ihr das halt sozusagen beide auch erkannt und halt auch darüber sprechen konnte. Ne?
Mhm.
Also es ist ja aber auch so, dass das quasi jede Beziehung und jede Konstellation ist ja unterschiedlich und sehr mit ihren eigenen Herausforderungen und Lebensinhalten geprägt. Und magst du dich da mal kurz vielleicht vorstellen und erzählen, was das Besondere an eurer speziellen Konstellation ist?
Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass wir im Laufe unserer Beziehung, meine Ex-Frau und ich, sehr wenig aufbrausende Menschen gewesen sind. Wir sind in der Regel beide sehr ruhig und haben es dadurch auch geschafft, gerade in der Trennung sehr ruhig und gut aufeinander zuzugehen. Allerdings habe ich im Laufe des letzten Jahres aus verschiedenen Auslösern in der Zeit davor angefangen, so ein bisschen an dem, wer bin ich und wo stehe ich gerade im Leben, zu arbeiten. Manche würden es Midlife-Crisis nennen. Ich habe mir jetzt keinen Porsche oder so gekauft und die Garage gestellt.
Na, Harley.
Aber ich habe schon angefangen zu hinterfragen, ist das, was jetzt gerade in meinem Leben steht, für alle, die um mich sind und auch für mich, wirklich das, was die nächsten 20 Jahre bestimmen soll? Weil man merkt ja, wenn Sand im Getriebe ist und man selber in sich nicht mehr da ist, wo man glaubt, hinzumüssen. Und in diesem ganzen Prozess bin ich halt natürlich auch an der Beziehung hängen geblieben, weil neben den Kindern ist das ein zentraler Lebensinhalt. Man hat ja so Arbeit, Gesundheit und Familie, was so die zentralen Säulen in diesem Drei-Säulen-Modell zumindest sind, stehen. Ja. Und ich habe halt gemerkt, die Arbeit ist stabil. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job, den ich habe. Gesundheitlich war es ein bisschen angeschlagen, aber familiär habe ich gemerkt, da passt irgendetwas nicht. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, mit auch ein bisschen Psychologie, aber im flachen Sinne. Ich bin jetzt kein studierter Mensch, aber es gibt ja heutzutage super viele Wissensquellen, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
Absolut.
Mhm.
Ja. Und eurem Podcast zum Beispiel, also auch Beziehungen habe ich mich auseinandergesetzt. Und dann fangen ja Prozesse in einem an. Und da habe ich zumindest gemerkt, dass ich da die treibende Kraft gewesen bin, in diesem Prozess zu sagen, hey, guck mal, irgendwie passt das bei uns beiden nicht, also zu meiner Ex-Frau, hier passt das bei uns beiden nicht. Kriegen wir das repariert? Kriegen wir es wieder gemeinsam hin? Und haben dann, man versucht dann verschiedenste Dinge und haben in diesem Prozess halt beide festgestellt, irgendwie haben wir uns im Laufe der letzten Jahre auseinanderentwickelt. Also zum einen ich sehr stark durch das, was ich jetzt die letzten Monate durchgemacht habe, aber auch schon davor. Wir waren ich bin mir gar nicht so sicher, wie lange wir zusammen gewesen sind. Verheiratet waren wir fast 10 Jahre oder sind wir fast 10 Jahre. Das heißt, da ist ja auch viel Lebenszeit drin, in der man Absolut. So, wie erzieht man seine Kinder, was sieht man vom Leben? Und gerade so die Zeit nach 2019, 20, wo so ganz viele große Themen ins Leben gespült bekommen, da wird einem ja bewusst, wo stehe ich, wie sehe ich das Leben, wie ich es mir in der Zukunft vorstelle. Und meine Ex-Frau hat dasselbe getan und da haben wir uns auseinanderentwickelt. Ich glaube, dass wir da einfach nicht mehr in einem Strang gezogen haben. Das haben wir im Laufe der Jahre vielleicht nicht so kommuniziert, wie man es hätte machen müssen, was dann dazu geführt hat, dass man sich als Paar, als Liebespaar komplett verloren hat. Also es war so, dass wir letztes Jahr schon gemerkt haben, in den Gesprächen kriegen wir es wieder hin, gemerkt haben, nee, eigentlich ist zu viel passiert und wir sind kein Paar mehr. Wir sind Eltern und nicht mehr. Und dann kam dieses Konzept Eltern-WG, was ich entdeckt habe. Mit dem Konzept bin ich dann auf meine Ex-Frau zugekommen, kurz nach der Trennung, um zu sagen, hey, guck mal, ich finde das ganz spannend. Wir beide müssen jetzt nicht auseinanderziehen. Wir können hier die Kinder weiterhin um uns herum haben, akzeptieren, aber halt einfach nur kein Liebespaar mehr zu sein, mit allem, was dazugehört, gleichzeitig aber weiter Eltern zu sein, die sich um ihre Kinder kümmern und gucken, dass das Leben für die Kinder erstmal so gut und möglichst gehaltvoll weitergeht. Und ich glaube, das beschreibt das so ein bisschen die Situation von sehr weit oben, aber auch auf der anderen Seite schon, was das Ganze im Denkprozess benötigt, wenn man sich wirklich gut auf eine Trennung vorbereiten will. Also das ganz, ganz viel Nachdenken, Überlegen und ich glaube, diesen Begriff werden wir sehr häufig in diesem Podcast verwenden, Kommunikation, die stattgefunden hat und die notwendig ist, um überhaupt diese Schritte machen zu können, denn ohne Kommunikation wäre der ganze Weg so nicht möglich gewesen.
Absolut.
Da bringst du es eigentlich komplett auf den Punkt, genau. Also da ist Kommunikation das A und O. Und wie du auch sagst, auch der richtige Moment. Ne? Also man kann den Moment halt verpassen, indem man halt zu voreilig einfach schon losprescht und das Leben passieren lässt und dann einfach die Verletzungen geschehen. Und dann wieder zurückzufinden, ist halt super schwer.
Mhm. Gerade wenn Wunden entstehen und tiefe Verletzungen auch noch dabei sind, die man sich zwangsläufig auch in der Partnerschaft zufügt und weiterhin zufügt, wenn es dann als Partner auseinandergeht, Wunden können sehr, sehr viel bewirken. Und es ist nicht einfach, dann noch, wenn man sich sowieso schon als Liebespaar auseinandergelebt hat, daran gemeinsam zu arbeiten, halte ich für unfassbar schwer und frühzeitig zu sagen, nee, das ist es nicht, aber es gibt Alternativen, ist einfach ein Schritt, wo auch Glück, ich glaube, es gehört auch Glück dazu, um das frühzeitig eingehen zu können.
Ich glaube auch aber wirklich Kommunikation, weil also selbst wenn man jetzt sagt, es muss ja nicht unbedingt auf eine Eltern-WG hinauslaufen, aber wie du ja gesagt hattest oder beschrieben hattest, dass ihr dann so 2019, 20 euch so ein bisschen auseinanderentwickelt habt. Ich weiß nicht, wie eure Kommunikation damals dort war, aber anscheinend ja, habt ihr euch weniger mitgeteilt, sodass ihr überhaupt die Chance hattet, euch so auseinanderzunehmen? So wie es ja bei Caro und mir auch gewesen ist. Wir haben ja quasi, Kommunikation war ja quasi nur noch Elterngedöns und wir sind beide auf der Strecke geblieben und dann irgendwann festgestellt, nee, so ist irgendwie, nee.
Mhm. Ich will ein bisschen vorsichtig in der Formulierung sein, aber im Endeffekt, glaube ich, passiert es vielen Paaren, die Eltern werden und man sehr schnell dazu geneigt, die Kinder sind die Ursache. Das ist ja aber nicht so. Die Ursache selber ist das persönliche Ich, weil ich habe es nicht geschafft, in dem Moment die Kommunikation so zu führen, wie es für Eltern, die frisch Kinder haben, notwendig gewesen wäre. Ich habe meine Bedürfnisse nicht kommuniziert gegenüber meiner Partnerin und sie nicht mir gegenüber. Im Endeffekt ist der auslösende Faktor natürlich die Kinder, weil da ganz andere Bedürfnisse in die Beziehung zueinander kommen, die auch erfüllt werden wollen. Und natürlich als Eltern macht man ja nichts lieber als diesem süßen kleinen Baby, was man da alles zu erfüllen, was es möchte. Und da ist man sehr in der Eigenverantwortung, trotz dessen gut miteinander zu kommunizieren und beidseitig auch Respekt für die Bedürfnisse des jeweils anderen zu haben. Und ich glaube, das ist super schwer. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem, wo es um das Thema Kommunikation ging oder wurde so beispielhaft genannt, einem Herzchirurgen stellen wir doch auch nicht am ersten Tag direkt an einen Patienten und lassen ihn am offenen Herzen operieren. In Beziehungen machen wir aber genau das. Wir gehen ohne Ausbildung und Informationen in Beziehungen rein, werden darauf losgelassen. Und
guter Vergleich.
Ja, das fand ich total bezeichnend. Und so ist es halt tatsächlich in Beziehung. Man versucht nach bestem Gewissen zu handeln, aber im Nachhinein aber weiß man es halt immer besser. Ja, überhaupt nicht. Gar keiner.
Ja. Und wir lernen das ja auch gerade erst jetzt seit ein paar Jahren. Wie kommunizieren wir denn? Wie werden wir uns überhaupt darüber bewusst, welche Gefühle und Bedürfnisse wir haben? Weil die wenigsten von uns, glaube ich, wirklich mit diesem Gefühlswortschatz und mit diesem Bedürfnis erkennen, überhaupt auf die Welt oder in die Welt begleitet werden, weil selbst unsere Eltern noch ganz andere Probleme und Sorgen hatten, als uns Gefühle und Bedürfnisse beizubringen.
Da kommt ganz, ganz viel zusammen und man muss ja auch selber einfach eine eigene Reife entwickeln und die ist völlig altersunabhängig, wann diese kommen kann und einsetzt, um sich überhaupt mit diesen Themen, was hat mir meine Kindheit, was hat mir mein Elternhaus mitgegeben, was mache ich damit heute, wie gebe ich das selber weiter, was will ich im Leben? Und das ist ja auch einem langen Veränderungsprozess unterworfen. Wenn ich mir überlege, wie ich vor 10, 15 Jahren war, da war ich auch ein völlig anderer Mensch und wäre zu diesen Gedanken, die ich jetzt habe, auch rein vom Interesse nicht in der Lage gewesen. Da waren einfach andere Dinge wichtiger. Von daher finde ich es auch gut zu akzeptieren, dass es jetzt zwar nicht gut gelaufen ist, aber man es vielleicht auch nicht hätte besser machen können, weil ich hatte vor 4 Jahren auch einfach nicht das Wissen, was ich jetzt habe.
Also du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt, wo ich jetzt mal gucken muss, ob ich das nur alles zusammenkriege. Die eine Sache ist natürlich, das ist natürlich einfach gemacht, den Kindern einfach den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ihr seid schuld. Dabei sind ja die Kinder nur an einem einzigen Ding schuld, wenn man von Schuld sprechen möchte, nämlich, dass sie dir einen Spiegel vorhalten. Dass sie ein Katalysator dafür sind, dass das, was du halt nicht gelernt hast, plötzlich lernen musst. Und
Darfst.
Und das, deswegen, klar, natürlich nicht sagen, hier wegen der Kinder haben wir uns jetzt getrennt. Nee, die Kinder haben einfach nur quasi ein bisschen das Vorwärtsspulen gemacht und ein bisschen auf schneller Abspielen gedrückt, sodass ihr quasi schneller an den Punkt gekommen seid, wo ihr gemerkt habt, also mit dir ist irgendwie, weil eben nämlich, und das kommt das zweite Ding, die Kommunikation, wie du auch gesagt hast, von einem selbst ja einfach nicht on point war. Und man halt dort selbst dann irgendwie, das war ein super Beispiel mit diesem Chirurgen und man geht in eine Beziehung, aber hat eigentlich nur die verkorksten Beziehungsvorbilder, die Eltern gehabt oder die Eltern noch von anderen Freunden. Und wenn ich also an meinen Freundeskreis denke, da gab es ganz, ganz wenige Eltern, die noch zusammen waren. Ganz wenige. Die meisten waren irgendwie getrennt und sind dann irgendwie von dem einen zum anderen gependelt.
Mhm.
Und das heißt, wir hatten ja auch gar keine richtigen, oder was heißt richtigen, wir hatten halt andere Beziehungsvorbilder, wo wir aber merken, das ist nicht so das, was wir wollen. So, wir wollen irgendwie was anderes. Und wenn man jetzt natürlich dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, man beschäftigt sich, wie du jetzt gesagt hast, ne, ich habe hier was gelesen, da ein Buch, hier ein Blog, hier im Podcast und gehört, gelesen. Das ist natürlich dann etwas, was man halt selbst in der Hand hat, wo man halt sagt, okay, ich möchte mich jetzt darüber etwas mehr informieren, um besser kommunizieren zu können. Und das ist eine absolute Kunst, erstens gut zu kommunizieren und zweitens halt auch über seine Gefühle zu sprechen. Das ist ja nicht jeder so, dass da sind wir sehr schambehaftet, dass wir über unsere Gefühle gar nicht sprechen wollen. weil wir einfach denken, um Gottes Willen, das ist mir peinlich und will ich nicht.
Im ersten Schritt brauchst du ja oft erstmal einen Zugang zu deinen Gefühlen, dass du überhaupt weißt, hey, was fühle ich denn gerade?
Ja.
Das haben ja auch nicht alle Menschen.
Und dann das Warum zu hinterfragen, und zwar sinnhaft zu hinterfragen, nicht im Sinne von, ich suche jetzt einen Schuldigen, auf den ich das schieben kann, sondern ich suche die Ursache, um zu erkennen, woher kommt das, warum bin ich so, wie ich bin, und ist das etwas, mit dem ich, das ich akzeptieren und mit dem ich gut klarkommen kann, oder ist das ja etwas, an dem ich arbeiten möchte, weil es gibt ja halt auch aufgrund von eigenen tiefen Verletzungen Gefühle, wo es durchaus sinnvoll sein kann, da mal reinzugehen und zu sagen, ja, ich glaube, da gibt es Trigger, die bei mir Dinge auslösen, wo ich Handlungsbedarf habe. Da kann ich später auch ganz bestimmt noch was zu sagen zu meiner neuen Beziehung. Ich spoiler schon mal ein bisschen, wo man einfach merkt, dass das auch ein sehr langwieriger Prozess ist. Also nur weil ich erkannt habe letztes Jahr, dass ich etwas ändern möchte, ich bin auf keinen Fall am Ziel angekommen, sondern es ist ein in Teilen sehr, sehr weiter Weg, der einen sehr langen Atem benötigt. Und das ist es übrigens auch in einer Trennung. Tatsächlich, ihr lebt es ja vor in eurem Podcast, wo man euch seit auch, ist das schon über ein Jahr verfolgen kann? Ich glaube wohl, ne?
Knapp jetzt, ja. Also Eltern-WG ist fast ein Jahr. Unsere erste Trennung ist jetzt 1,5 Jahre her.
Ich glaube, die erste Folge ging im September online, oder?
Hm? Ja. Irgendwie so, das passt.
Mhm. Ja, dann feiern wir ja bald schon einjähriges.
Ja. Bin ich gespannt auf die Jubiläumsfolge, was ihr zu erzählen habt. Auf jeden Fall merkt man daran, auch wenn man euch folgt, wo man es jetzt halt einfach plastisch, ich sage mal, miterleben. Natürlich erlebt man nicht alles mit, aber man erlebt schon diese Entwicklung mit, wie lange das Ganze dauert, wie lange dieser Prozess ist, dass man auch akzeptiert. Nur weil ich heute mit meiner Ex-Partnerin eine Trennung ausspreche, heißt das nicht, dass wir durch sind, sondern da ganz, ganz viel Entwicklung, eigene Entwicklung, aber auch gemeinsame Entwicklung, Entwicklung mit den Kindern hintersteckt. Und das, finde ich, ist völlig egal, welches Modell man fährt. So schön dieses Eltern-WG-Modell klingt, das kann ich auch schon mal vielleicht kurz vorweggreifen. Es ist nicht für jeden etwas, glaube ich. Also ich glaube schon, dass man muss sich darin finden, man kann es vielleicht auch ausprobieren, so wie ich es zum Beispiel gemacht habe, um dann festzustellen, ja, das ist etwas und wir machen das jetzt einen Zeitraum, solange wir und unsere Kinder uns damit wohlfühlen. Oder nee, das ist nichts, wir merken, es wird nicht besser, wir müssen andere Wege beschreiten. Und das ist ein sehr langer Prozess, der Zeit braucht und Geduld und Rücksichten haben und so, so viel.
Man muss ja auch sagen, also gerade du hast jetzt gesagt, ihr wart 10 Jahre verheiratet, wir waren 10 Jahre zusammen, davon 7 verheiratet. Und das ist natürlich eine gewisse Zeit, die man ja auch gemeinsam verbracht hat und gemeinsam sich weiterentwickelt hat. Dann einen Schlussstrich zu ziehen, da ist man ja nicht nach 3, 4 Monaten über den Berg und sagt dann, jo, vergessen und weiter geht's.
Nein, und allein durch die Kinder ist man mindestens 25, 30 Jahre vielleicht, ich nehme jetzt sehr hohe Zahlen, aber einfach auch, damit man realistisch ist, wenn man sich auf das Ganze einlässt. Man ist alleine durch die Kinder immer verbunden. Egal, was emotional zwischen einem ist, sind die Kinder nun einmal eine sehr wichtige Verbindung. Und
absolut.
Ich glaube, da sind wir in der heutigen Zeit, finde ich es schön, dass wir auch für solche Konzepte immer offener werden. Klar, wirkt es immer noch so ein bisschen exotisch. Und ich komme ja aus dem ländlichen Raum, da ist der Begriff Eltern-WG jetzt nicht so breit vertreten. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ihr seid ja auch eher jetzt ländlicher unterwegs als vorher, aber gerade im städtischen Bereich kann ich mir halt auch vorstellen, das ist immer noch lass uns Elter-WG machen, bei jeder zweiten Trennung stattfindet. Also man ist dann noch.
Ja, das ist immer nach wie vor also die meisten sind immer noch völlig so aus dem Häuschen.
Das ist absolut immer noch exotisch. Also auch, wir dachten ja, dass wir den Begriff für uns geprägt haben, sind dann jetzt, dadurch, dass wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, schon auf erstaunlich viele Paare gestoßen, die Ähnliches oder genau das leben.
Ja.
Vorher war uns das aber so nie begegnet, tatsächlich. Und
das zeigt halt auch, ne, dass die Leute das entweder hinterm Berg halten oder dass sowas halt nicht breit getreten wird, ne? Weil so, oh Gott, das macht man nicht, das ist ja.
Genau, da spielen halt genau wieder so diese Sätze mit rein, so, das darf man so nicht machen, weil ich habe es ja früher anders gelernt.
Ja, genau, wir haben viel von früher diese sehr klassischen Trennungen, die auch häufig, glaube ich, im Streit geendet sind. Nicht immer, aber es ist halt sehr, sehr oft, das verbindet man ja auch mit einer Trennung. Nur muss ich auch gleichzeitig sagen, ich finde es sehr schön, dass wir jetzt in der heutigen Zeit mehr Akzeptanz für solche Bilder haben und mehr Neugier und kein volles Verständnis. Und es wird immer noch Menschen geben und viele Menschen geben, die damit nichts anfangen können. Aber so grundsätzlich, glaube ich, sind wir schon an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, es findet breitere Aufmerksamkeit.
Ja.
Genau, ja.
Das auf jeden Fall.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen angerissen eigentlich, warum ihr euch für eine Eltern-WG entschieden habt, ne? Dass ihr da auch einfach die Kinder in den Mittelpunkt stellen wolltet. Gab es noch einen anderen Grund? Also würdest du noch irgendwas hervorheben, weshalb das dich so angesprochen hat?
Ja, natürlich müssen wir auch über die räumliche Situation oder auch Kosten sprechen. Eine Trennung, eine wirkliche Trennung in zwei Haushalte birgt ja auch ganz, ganz viel kostentechnisch, wo man auf einmal rein muss. Dann, wenn man es von heute auf morgen macht, also ich glaube, das ist ähnlich wie Beziehung. Man hat auch keine Ahnung, wie eine Trennung funktioniert. Also zumindest ich zu dem Zeitpunkt nicht, außer zu meiner Ex-Frau zu sagen, hey, wir sind jetzt getrennt. Da kommt ja aber noch ganz, ganz viel mehr. Und natürlich, wo geht man hin? Wie macht man das? Wie macht man das mit den Kindern? Und wenn man das von heute auf morgen organisieren muss, finde ich, das ist eine Mammutaufgabe. Und da zu sagen, nee, wir sind jetzt hier zwar getrennt, aber wir verstehen uns ja weiter. Warum sollen wir nicht erstmal normal weiter miteinander zusammenleben als Eltern-WG und sagen, wir kriegen das zusammen hin und gucken, was sind die nächsten Schritte? Weil man hat so viel mehr Zeit, um sich das zu überlegen, hat keinen Druck und kann dann schauen, wo geht die Reise überhaupt für uns hin? Was für Themen kommen auf uns zu? Womit müssen wir uns als erstes auseinandersetzen? Und was können wir ein bisschen länger liegen lassen? Allein dafür kann es schön sein, zumindest zu sagen, wir trennen uns, aber wir leben jetzt auf Zeit, es muss ja nicht auf Dauer sein, in einer Eltern-WG, um allein diesen Berg nicht von heute auf morgen miteinander bewältigen zu müssen.
Wenn man ehrlich ist, hat man ja auch mit der Trennung ja eh schon genug den Kopf voll. Es ist ein bisschen, ich bin bekannt für meine super schlechten Vergleiche. Es ist so ein bisschen natürlich auch wie bei einer Beerdigung, ne? Also man hat einen Kopf voll, gerade weil halt einfach ein geliebter Mensch verstorben ist. Und dann kommen halt die Streitereien mit den Hinterbliebenen. Wer kriegt was? Dann kommen die Ämter, dann muss man rumrennen, dann weiß man nicht, wie kommt man hier ans Konto, wie kommt man an das, wo hat er die Unterlagen.
Und du hast also einfach super wenig Zeit, sich deiner Trauer, da wieder sind wir bei den Gefühlen wieder, den Gefühlen sich hinzugeben.
So, dann muss halt funktionieren, weil du musst halt hier zum Amt, da zum Amt, dann will der irgendwas, dann will das irgendwas, die müssen Bescheid bekommen und dann natürlich, wenn du da noch Pech hast, hast du dann halt noch irgendwie Streiten mit den Hinterbliebenen und das ist dann.
Das beschreibt eigentlich so wie
du es gerade gesagt hast. Ne? Man trennt sich und dann ist so, okay, eigentlich muss man gerade diese Trennung verarbeiten, aber darf sich erstmal noch um eine Wohnung kümmern und wie macht man das mit den Kindern und dann noch die Kinder begleiten und kann gar nicht irgendwie verarbeiten und trauern. Und dann ist halt wieder das nächste Trauma drin, weil einfach runtergeschluckt und weiter geht's. Ne?
No. So. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja für mindestens einen Partner unerwarteter kommt als für den anderen. Vielleicht hat man vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber es muss ja einen von beiden geben, in den meisten Fällen, der die Initiative ergreift und der andere quasi dann erst die Info bekommt. Man selber hat ja aber zumindest einen Tag, eine Woche, je nachdem, wie man es durchzieht, ein bisschen Zeit, sich selber damit emotional auseinanderzusetzen. Der andere ja aber gar nicht. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn man das auf Augenhöhe machen möchte, sollte man auch das berücksichtigen. Und das sind die Gefühle des anderen. Auch wenn man kein Liebespaar mehr ist, ist es einfach wichtig, in einem guten gemeinsamen Miteinander auch die Gefühle des anderen zu verstehen, zu akzeptieren, anzunehmen und zu respektieren.
Absolut. Mhm. Jeder verarbeitet auch in einer anderen Geschwindigkeit.
Genau. Und wo würdest du jetzt, wenn du jetzt deine Eltern-WG betrachtest, wo würdest du Unterschiede in der Gestaltung sehen? Also was habt ihr anders gemacht?
Als ihr beiden, meint ihr jetzt, ne?
Als wir beide, genau.
Ich bin mal gespannt.
Was in Abgang.
Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so aufgefasst habt. Ich glaube, es gab einen Punkt, den ihr offen kommuniziert habt, der sehr kontrovers in Teilen angekommen ist, zumindest sowohl bei mir als auch bei meiner neuen Partnerin jetzt. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen, ist das Thema den Schlussstrich mit dem Ex-Partner ziehen und dann, ob noch körperliche Nähe zugelassen wird oder nicht. Ich glaube, da habt ihr auch einige Rückmeldungen zu bekommen, zumindest wenn ich das korrekt verfolgt habe. Ja, und das war tatsächlich etwas, was bei mir, also als ich die Trennung ausgesprochen habe, war für mich ganz klar, dass nichts mehr an Gefühlen für eine Partnerschaft, die für eine Partnerschaft notwendig ist, da sind. Und bei mir trenne ich ganz klar, ich brauche, um jemandem körperlich nahe zu sein, oder geht es wirklich auch schon um ganz einfache Umarmung. Also ich finde, das Umarmen zur Begrüßung, das kann man machen. Das ist bei mir aber ein sehr distanziertes, weil ich brauche, um mich auf jemanden körperlich einlassen zu können, einfach ein ganz anderes Paket, um das zulassen zu können. Und das war für mich zum Beispiel etwas, was ich nicht gekonnt hätte, diese wirkliche noch Vertrautheit, die man bei euch einfach in den Podcasts spürt, von Anfang bis Ende hat man es gespürt, dass ihr sehr vertraut noch miteinander seid. Und ihr habt ja auch gesagt, ihr liegt dann manchmal Arm in Arm auf dem Sofa. Das war etwas, was ich definitiv anders gemacht habe, weil das hätte ich für meine Persönlichkeit und für das, wie ich Beziehung definiere, nicht gekonnt. Wenn ich nämlich meiner Ex-Partnerin noch körperlich hätte nah sein können, dann wären dort auch noch Gefühle gewesen, wo man hätte überlegen müssen, warum führen wir dann keine Beziehung. Also ich glaube, das ist so der größte Unterschied, den ich nennen kann.
Ich glaube, das ist auch schwierig. Also weil, wie du ja gesagt hast, für den einen kam ja die Trennung natürlich erstmal unerwarteter als für den anderen. Logisch, wenn der eine... Oh, warte mal, ich habe mich gerade entschieden, unerwarteterweise mich von dir zu trennen. Das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache war ja, dass bei uns ja auch, dass durch die Trennung unser Verhalten miteinander eigentlich so schön wurde, wie wir es uns einmal vor der Trennung gewünscht hatten, was natürlich dazu beigetragen hat, dass da halt dann entsprechend auch diese Umarmung oder so weiterhin stattfinden konnten. Und ja, das ist auf jeden Fall schwieriges Thema und ich fühle dich da total, dass man halt sagt, natürlich, wenn man jetzt irgendwie sich trennt, dass man da dann auch ganz klar diese physische Grenze für sich halt zieht und sagt, bis hierhin und eben nicht weiter.
Wobei, ganz kurz, um da reinzugehen, die Trennung aussprechen und eine gewisse Lockerheit und einen anderen Umgang zu spüren, das hatten wir tatsächlich aber auch. Also als dann klar war, hey, wir beenden hier die Beziehung zueinander, wir müssen kein Paar mehr sein, ist zumindest, was die Kommunikation und allgemein den Umgang miteinander etwas leichter geworden. Nicht alles und nicht einiges, weil halt einfach Spannungen entstehen, wenn zwei Menschen miteinander klarkommen müssen, die ihre Lebensperspektiven so ein bisschen auseinander entwickeln. Aber ich kann zumindest bestätigen, dass mit dem Aussprechen der Trennung dort einfach, also so ein kleiner Stein von einem abgefallen, der einen belastet hat. Also das ist auch durchaus bei uns passiert.
Ja.
Das ist so dieses ganz Typische, dass dieser große, große Druck erstmal so ein bisschen abfällt, ne?
Ja.
Ja, total. Und es ist ja auch Druck, wenn man lange spürt, dass da irgendetwas miteinander nicht mehr funktioniert. Wann spricht man es an? Wie spricht man es an? Wie kann man darüber reden? Kann man darüber reden? Und. Da kommen ja ganz, ganz viele Sorgen, die man tagtäglich mit sich rumschleppt, wegdrücken muss oder akzeptieren muss.
Was hat bei euch gut und was hat weniger gut funktioniert in der Eltern-WG?
Also was gut funktioniert hat, war meiner Meinung nach der Umgang mit den Kindern, dass man da zusammen versucht hat, die Kinder auf das Thema, hey, Mama und Papa haben sich getrennt, es findet Veränderung statt, wir nehmen euch aber mit. Ich glaube, ich weiß, dass wir das sehr gut hinbekommen haben, auch wenn es nie einfach für Kinder ist, eine solche Veränderung zu erleben und ja auch jedes Kind das sehr unterschiedlich aufnimmt, was so das Alter, das eigene Verständnis, die eigenen Emotionen, die eigene Persönlichkeit, also da kommt halt auch noch mal ganz viel, ich glaube, aber das hat, wenn ich so die letzten Monate mir anschaue, sehr gut funktioniert und da haben wir uns gegenseitig auch abgeholt, weil ich muss auch dazu sagen, auch ich bin nicht perfekt, auch ich habe Fehler im Laufe dieser Zeit gemacht und was auch gut funktioniert hat, war, uns gegenseitig auf diese Fehler hinzuweisen und das möglichst in einer Art, dass man sich nicht zu sehr verletzt. Das hat nicht perfekt funktioniert. Ich glaube, das wäre auch vermessen, wenn das irgendjemand von sich behauptet, weil irgendwann kommen halt Emotionen und dann macht das jeden doch mal zu, wenn das Herz aufmacht.
Ist das schön gesagt.
Das ist wirklich schön ausgedrückt.
Ja, ich glaube aber, dass wir das wirklich, wirklich gut hinbekommen haben. Wo wir uns sehr lange sehr schwer getan haben, war die Art der Kommunikation miteinander. Und damit meine ich gar nicht abfällig, sondern ich habe so das Gefühl, dass wir immer noch manchmal auf anderen Kanälen senden und uns nicht in der Mitte treffen können. Ich bin dann auf Frequenz XY und sie ist woanders. Und da zueinander zu finden, ist weiterhin eine Herausforderung. Also das ganze Thema Kommunikation, was vorher schon nicht gut lief, ist immer noch nicht an dem Punkt, wo wir beide sagen können, jetzt funktioniert es beidseitig sehr gut. Ja. Weil gemerkt habe ich das gerade, wo das Thema neue Partnerschaft dazu kommt, wo eigentlich nochmal ein ganz anderes Level der Kommunikation notwendig ist.
Oh ja.
Da habe ich gemerkt, dass wir nicht an einem Punkt sind, wo wir beide gerne wären, um es dann auch für uns und die Kinder nochmal ein bisschen einfacher zu machen. Das ist etwas, wo ich mir hoffe, dass wir einfach weiter dran arbeiten können und das noch im Laufe der Jahre verbessern.
Ja, ja. Stark. Also auch das zu erkennen, ne? Das ist ja auch, das zeugt ja auch schon wieder von einer gewissen kommunikativen Reife, dass man halt auch merkt, okay, oh, immer verstehst du mich falsch, ist halt irgendwie eine andere Nummer als, okay, warte mal, was hast du gerade verstanden, was ich gesagt habe, ne?
Und total.
Total spannend. Ich habe erst neulich gerade, das hatte ich Caro gestern oder vorgestern geschickt, weil wir hatten gestern auch zufälligerweise mal wieder so ein Thema, wo sie etwas gesagt hat und ich habe was anderes verstanden. Und ich habe aber, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie dieses Wort gesagt hat und sie, nein, das habe ich nicht gesagt. Und dann auch noch, ne, so den Großen kann man jetzt mittlerweile schon mal so als Zeugen mit hinzunehmen, okay, was habe ich gerade gesagt? Ja, du hast das und das gesagt. Dann hatte ich zufälligerweise auf Insta so ein Reel gesehen, wo eben über auditive Signale sind ja Schwingungen, Frequenzen. Und diese Schwingungen werden halt ans Ohr weitergeleitet und die kommen dann halt ins Gehirn und werden interpretiert. Und dann gibt es so ein, im Englischen war das halt so, ne, this is embarrassing. Und dann singt das so ein Chor, so this is embarrassing, this is embarrassing. Und dann kommen aber sozusagen Untertitel so, this is Bart Simpson und this is irgendwas und 15 verschiedene Bedeutungen, was dort gesungen werden kann. Und jedes Mal, wenn du diese Untertitel dazu liest, hörst du das exakt genau so. Und das zeigt halt einfach, dass diese Schwingungen bzw. diese Frequenzen vom Gehirn anhand der Erfahrungen bisher, also mit der bisher gesammelten Erfahrungen, unterschiedlich interpretiert werden kann. Und somit kommt es dazu, dass man eben zum Beispiel wirklich ein anderes Wort hört oder versteht, weil das Gehirn dieses Wort gerade interpretieren möchte. Mhm. Und das ist total spannend, weil das zeigt halt, dass tatsächlich beide nicht Unrecht haben, sondern dass beide einfach auf unterschiedlichen Kanälen gesendet und empfangen haben, sodass halt einfach es unglaublich schwierig, aber zugleich wertvoll ist, wenn man eben auf so wohlwollend kommunizieren kann, dass man halt sagt, okay, Moment, deine Reaktion passt gerade nicht zu dem, was ich gerade gesendet habe, was hast du verstanden?
Ja, das kann ich so in Teilen unterstreichen, das mit den Audio, also mit den Schwingungen, das kannte ich nicht. Ich kenne aber, dass wir sind als Mensch ja immer nur, wir nehmen die Umwelt wahr, wie wir gerade sind. Und dass zwei Menschen betrachten dieselbe Szene und nehmen sie völlig anders wahr, haben dasselbe Gespräch und nehmen es völlig anders wahr. Mhm. Und das ist, da ertappe ich mich immer wieder bei, dass ich etwas von meiner Ex-Frau gesagt bekomme und ich merke, dass Emotionen in mir hochkochen. Ich merke, das kriegt mich, das triggert mich gerade. Und sich da zurückzunehmen, zu sagen, Moment, hinterfrag doch bitte erstmal, ist das, was gesendet wurde, wirklich das, was ich hier gerade verstehe, bevor ich anfange, mich aufzuregen? Weil sonst ist es einfach auch verschwendete Energie. Und es ist so oft jetzt vorgekommen, dass ich festgestellt habe, nee, ich habe mich wieder aufgeregt, obwohl es ganz anders gemeint war. In diesen Schritt zu kommen, das ist so schwer. Und ihn auch durchzuziehen dauerhaft ist wirklich, wirklich schwer.
Diese Selbstreflexion zu haben, Das ist wirklich Königsdisziplin, da auf diesem Level weiterhin irgendwie zu kommunizieren und das zu sehen und eben tatsächlich, bevor es hochkocht, ich habe jetzt auch von der Situation gesprochen, es kocht hoch und dann, okay, warte, deine Reaktion passt nicht zu dem, was ich gesendet habe. Also, aber halt schon allein schon zu sagen, warte mal, das triggert mich, das ist dann wirklich nochmal der Schritt danach, das triggert mich, bevor ich jetzt antworte. Oder beziehungsweise dann eben genau so antworten, Moment, ich habe gerade das und das verstanden, hast du das so gemeint?
Ja, genau. Und wir neigen ja auch dazu, uns selber sehr stark zu kritisieren, wenn es mal nicht perfekt läuft, auch zu akzeptieren, dass nur wenn man dieses Wissen hat und versucht daran zu arbeiten, dass es halt einfach auch nicht immer und vielleicht auch nicht regelmäßig klappt, sondern einfach dankbar zu sein, weil man einem von 10 Gesprächen das Ding durchgezogen bekommt, die anderen 9 fliegen dir trotzdem in die Ohren, zu sagen, okay, komm, guck, das war zumindest schon mal eins. Daran arbeiten wir jetzt.
Das kennen wir nur zu gut. Also bei uns läuft das auch so, trotz besseren Wissens nicht immer so absolut wohlwollend und vor allem eben bei Themen, die halt dann doch sehr emotionsgeladen sind.
Ne? Ja, wir sind ja alle Menschen und da, ja, Gefühle können einen sehr stark einnehmen.
Wie hast du es gesagt, wenn das Gehirn halt aufmacht, wenn das Herz zumacht oder umgedreht? Nee, das Gehirn macht zu, wenn das Herz aufmacht.
Ja, genau. Und dann, wenn noch Kinder im Spiel sind, der Alltag mit Kindern im Spiel ist, der einfach nochmal anders wild ist, um es mal zu beschreiben.
Sprichst du von Sommerferien?
Ich spreche vom Leben mit Kindern, egal ob Ferien oder nicht, glaube ich.
Ja.
Und natürlich dann als Paar mit Kindern, die sich trennen und man hat trotzdem den Alltag mit Kindern, man muss sich darum kümmern, wie kommen sie in die Betreuung, wie kommen sie zur Schule, wie läuft es in der Schule, Hausaufgaben, man hat private Termine, das Ganze findet ja drum Zustand, man hat einen Haushalt, den man gemeinsam noch führt als Eltern-WG. Man darf auch nicht unterschätzen, wie anders ein Gespräch läuft, wenn man sich abends ganz in Ruhe, ohne andere Einflüsse und irgendwas im Kopf hinsetzt und versucht gemeinsam zu sprechen, als wenn es zwischen Tür und Angel passieren muss, weil man mal wieder seine 2 Wochen hat, in der es einfach nicht anders geht. Ich finde, das ist als Eltern-WG auch eine sehr große Herausforderung. Also ich glaube, herauskristallisiert hat sich ja schon, dass in einer Trennung, egal welches Modell, Kommunikation der absolute Schlüssel sein kann. Oder sogar ist es aber allein dadurch, dass man weiter zusammenlebt, miteinander reden muss, die Kinder drum zu hat, den Alltag hat, unfassbar schwer ist, selbst wenn man erkannt hat, was wichtig ist, das auch durchzusetzen.
Ja. Und dann kommt es ja auch nochmal dazu, also wird es ja immer exponentiell schwieriger, je mehr Kinder ins Spiel kommen. Also mit einem Kind ist ja noch so, okay, das ist gut managebar. Aber bei 2 oder dann 3 Kindern, gar nicht zu sprechen von 4, das ist ja dann eine komplett andere Dynamik. Also es gab doch diesen einen Comedian, der auch mal gesagt hat, wie ist es, 4 Kinder zu haben? Und dann sagt er, stell dir vor, du ertrinkst gerade und jemand erreicht dir beim Ertrinken ein Kind. So. Und dann musst du ja quasi versuchen, nicht zu ertrinken, und musst dich aber gleichzeitig noch um die Kinder kümmern. Und ich denke, dass das halt nochmal eine andere Nummer ist. Wir waren ja jetzt gerade campen und haben da relativ schnell, am gleichen Abend noch quasi, mit so Nachbarn dort irgendwie angebandelt. Die hatten halt ein Kind, ein 3-jähriges, ne? Und die waren halt super entspannt und konnten da noch komplett ruhig. Aber da hat man halt gemerkt, okay, ein Kind ist halt nochmal was anderes als 2, let alone 3. Das macht halt auch nochmal ganz, ganz viel aus.
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei dieser Aussage, weil ich fühle diese tatsächlich. Ich glaube, alle Eltern mit 2 oder mehr Kindern sitzen häufig in Gesprächen, wo Eltern mit einem Kind von ihren Problemen erzählen und denken so, die deine Probleme hätte ich gerne. Ich glaube allerdings auch, und das habe ich zum Beispiel gerade in der Pandemiezeit erlebt, dass es auch ein Geschenk sein kann, mehr Kinder zu haben, die sich nicht nur streiten, sondern auch mal miteinander spielen können, als ein Kind bei sich, sondern was die ganze Zeit sagt, Mama, Papa, Mama, Papa. Also ich glaube, auch da sind Herausforderungen.
Ja, absolut.
Es ist absolut. So eine wechselseitige Beziehung, absolut, ne?
Ja.
Es ist total schön, dass die Geschwister sich dann untereinander haben und gleichzeitig dürfen sie sich halt auch zwischendurch nerven und hassen und wissen trotzdem halt, der andere bleibt da, und deswegen ist es halt teilweise umso rabiater, wie sie miteinander umgehen. Aber ja, absolut hat das immer mehrere Seiten.
Mehrere Seiten, ja.
Ja. Man hat halt mit mehreren kleinen Kindern ja häufig auch Altersunterschiede, was dann die Komplexität in Teilen reinbringt, wo man den einen noch auf dem Wickeltisch hat, während der andere hinten schreit und der dritte ihm Legostein ins Ohr drückt. Dann wird es halt spannend. Und ich glaube, alle Eltern mit mehr Kindern können das bestätigen. Aber wie gesagt, es gibt auch Phasen, und wir neigen ja dazu, das Negative auch immer sehr weit hervorzuholen. Aber ich werde, wie gesagt, die Pandemiezeit nicht vergessen, wo wir im Haus waren und die Kinder umgeschaltet haben und sich so gut miteinander beschäftigt haben, so gut miteinander gespielt haben, was ein solches Geschenk gewesen ist in dieser Zeit. Ich weiß auch, dass es bei anderen Eltern garantiert anders gelaufen ist, aber ich kann da zum Beispiel bestätigen, dass ich da gedacht habe, boah, bin ich gerade froh, das hier so wie es ist zu haben, weil das nimmt mir gerade ganz, ganz viel Druck und Last raus.
Ja, cool. Das ist schön, wenn ihr das auch so erleben konntet.
Ja. Ja, jetzt hast du es schon so ein bisschen angedeutet, dass es schwieriger wurde mit deiner Ex-Frau, als da eine neue Partnerin ins Spiel kam. Ich glaube, jetzt haben alle schon die Lauscher aufgespannt. Was möchtest du denn darüber noch erzählen?
Wohnt ihr noch in der Eltern-WG?
Ich kann sehr viel darüber erzählen, weil die Entwicklung tatsächlich unfassbar spannend gewesen ist. Also erstmal, dass das Kennenlernen war schon interessant. Man hat sich sehr klassisch bei Tinder getroffen. Ich habe gehört, das ist jetzt in. Ich hatte so eine Übersprungsreaktion dann, in dem ich gedacht habe, boah, ich habe jetzt auch irgendwie Lust, jemanden kennenzulernen. Wie macht man das heutzutage? Ich bin über Tinder gestolpert und hatte so am ersten Abend den Glauben an die Menschheit kurz verloren. Im zweiten
Danke.
Abend
Danke. Ja, ja.
Hatte ich dann, ich war ja, aber also ich spreche von einem, also ich werfe Steine aus einem sehr brüchigen Glas aus. Ich habe mich ja selber bei Tinder angemeldet, ne? Von daher muss ich da auch den Ball flach halten. Aber
trotzdem, ich verstehe genau, was du meinst. Ich hatte genau die gleichen, also ich war auch so schockiert.
Mhm. Aber ich hatte dann das Glück, dem eine zweite Chance zu geben, und ich hatte ein Match mit einer Person, wo man erstmal ganz locker hin und her geschrieben hat, und dann kam diese Frage: Wie lebst du denn gerade? So, was ist so dein Lebensmodell? Und ich habe gedacht so, alles oder nichts. Ne? Ich will offen kommunizieren, ich will ehrlich kommunizieren, und wenn sich irgendetwas Sinnvolles gibt, will ich das auch zu Beginn machen. Habe ich halt geschrieben, ich lebe in einer Eltern-WG und hatte das Glück, wir beide hatten das Glück, dass sie auch in einer Eltern-WG lebt, schon deutlich länger. Sie hat das Modell schon ein ganzes Stück aufrechterhalten, und wir sind darüber erstmal ins Gespräch gekommen, weil wir es einfach unabhängig, also wir hatten
unabhängig
gar nicht
vom Daten.
Genau, gar nicht das Hauptinteresse, und haben einfach gemerkt, so geil, da ist jemand, der hat dieses Thema und der kommt aus der Umgebung, der wohnt auch auf dem Land und das ist nicht
spannend,
so weit weg. Und man kann miteinander darüber sprechen, weil man Verständnis dafür hat. Und daraus hat sich dann einfach mehr ergeben, aus unterschiedlichen Gründen, nenne ich es mal.
Das ist mega, finde ich super. Das ist ja mal wieder so ein Wink mit dem Schicksalsfall irgendwie, dass halt einfach genau zur richtigen Zeit dann quasi jemand von dir gekommen, mit dem man sich auch ja richtig austauschen konnte, ne? Einfach, weil man ja denkt, okay, wir sind jetzt hier, mit wem spricht man darüber, ne? Also hat man ja auch gemerkt dann am Anfang, wo du uns auch geschrieben hattest, also man hat ja niemanden, mit dem man sich austauschen kann über das Thema. Und auch wir sehen uns ja auch nicht als Vorbild, ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch nur einfach nur Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben und jetzt quasi gucken, mit jedem Tag, wie läuft's weiter? Aber es ist halt total hilfreich, sich einfach mit anderen darüber auszutauschen. Deswegen, ich feiere das total, dass ihr euch da gefunden habt. Spannend.
Das war wirklich was Besonderes. Und das finde ich immer auch, wie du sagst, das Schicksal, Universum oder woran auch immer man glaubt, dass man dann es schafft, Gefühle füreinander aufzubauen und eine Beziehung zueinander entwickeln. Da müssen ja auch zwei Menschen, müssen ja dann auch irgendwie zueinander passen, unabhängig von dem Thema, über das man sich kennengelernt hat. Da gehört meiner Meinung nach auch einfach ganz viel zu, was ich nicht benennen kann, wo ich immer noch denke, so, das ist ja unfassbar. Gleichzeitig hat es aber natürlich dazu geführt, dass ich, der jetzt in der Eltern-WG lebt und mit seiner Ex-Frau unter einem Dach lebt, sie mit ihrem Ex-Mann unter einem Dach lebt, man sich aber sehen möchte, das führt zu Themen, über die man vorher null nachgedacht hat. Man muss sich ja vorstellen, man hat zwei Häuser und in dem jeweils anderen lebt der Ex-Partner. Wie trifft man sich denn auf Dauer?
Habt ihr euch im Kuhstall getroffen, oder was?
Ja, das ist schon...
Ist kompliziert.
Also zu Beginn ist das aufregend, und als Dates, natürlich trifft man sich sowieso außerhalb seines Haushalts zu Beginn, aber je länger das geht und so, je intensiver man füreinander empfindet, möchte man natürlich auch einfach mal nur Arm in Arm auf dem Sofa sitzen, die Seele baumeln lassen und die Zeit genießen. Man hat aber kein Sofa. Das ist so, so irre. Und gleichzeitig hat man auch das ganze Thema der eigenen, jeweils eigenen Kinder. Weil meine neue Partnerin hat auch Kinder. Und wann stellt man einander vor? Wie stellt man einander vor? Wie lernt man den jeweils anderen Ex-Partner kennen? Es ist auch ein unfassbar komplexes Thema.
Wie habt ihr das gemacht?
Ah, das mit Zeit, Geduld und viel Reden tatsächlich. Und es ist auch auf einer Seite immer noch mehr im Entstehungsprozess als auf der anderen, weil da natürlich auch verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten zukommen. Ja. Die Dauer der Trennung macht auch noch einen Unterschied, finde ich, in dem, wie lange lebt man schon in dem Modell und hat vielleicht auch schon andere Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Es hat sich dann so ergeben, dass man sich räumlich was suchen musste. Aber wie macht man das? Also ich wollte nicht ausziehen. Ich wollte noch nicht bei meinen Kindern vollends weg, weil ich noch an dieses Eltern-WG-Modell nicht geglaubt habe. Das stimmt nicht, dass ich da nicht immer noch dran glaube, aber ich konnte mir da auch einfach noch weiter vorstellen, in diesem Modell zu leben, trotz neuer Partnerin. musste man ja auch irgendwie gucken, wo trifft man sich. Und dann hat man sich so eine kleine Wohnung geholt für ein Appel und ein Ei, so zwei, ein Zimmer war es, glaube ich, wo man sich dann mal getroffen hat, um dann auch einfach einen Rückzugsort zu haben. Und ansonsten waren es halt wilde Dates über Zeit. Aber je enger diese Beziehung geworden ist, umso schwieriger wurde auch das.
Ja, ja.
Und dann habe ich festgestellt, dass während diese Beziehung sich entwickelt hat, meine Vorstellung von einer Eltern-WG eine andere gewesen ist als die von meiner Ex-Frau. Weil nur weil man diesen Begriff hört und sich damit auseinandersetzt, heißt das ja noch nicht, dass man dieselbe Vorstellung davon hat, wie man das jetzt als Ex-Paar macht, was man zulässt, absolut, was man nicht zulässt. Und,
ja,
und das ist mir im Laufe dieser, ich lerne jemand Neues kennen, dieser Mensch ist mir zu wichtig, um zu sagen, ich integriere dich nicht in mein Leben. Ich möchte das doch irgendwie alles machbar haben, aber es passt auf einmal nicht mehr mit dem Eltern-WG-Modell.
Okay.
Mhm. Also das hat schon eine Entwicklung ausgelöst, nochmal zu hinterfragen, wie könnte ich mir das Eltern-WG-Modell auf Dauer für mich vorstellen, auch mit einer neuen Partnerin, die dann ja irgendwann kommt, weil ich bin ein Mensch, ich habe das Bedürfnis nun mal da in einer Partnerschaft zu leben, ich mag das und habe dann auch noch das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen, und wenn das dann auf einmal nicht mehr mit dem Eltern-WG-Modell zusammenpasst, was macht man denn dann? Wie geht man damit um?
Das ist eine Spannung, ja. Und wie seid ihr jetzt damit umgegangen?
Jetzt sind wir damit umgegangen, dass ich vor einigen Wochen mir eine eigene Wohnung gesucht habe, dass quasi das Eltern-WG-Modell von meiner Ex-Frau und mir wir aufgelöst haben gemeinsam, weil wir gesagt haben, wir probieren das jetzt auch. Und auch genauso haben wir kommuniziert. Ich suche mir klassisch eine Wohnung. Wir teilen die Kinder so auf, wie die Kinder wollen, wie es von der Arbeit her passt. Versuchen das weiter auf Augenhöhe in der Kommunikation. Aber ich habe meine eigenen Räumlichkeiten, in denen ich mich mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin zwischenzeitlich aufhalten kann und meine Freiheit habe, weil das war tatsächlich etwas, was zwischen meiner Ex-Frau und mir nicht gelöst wurde durch das Modell Eltern-WG, dass wir halt auch einfach nicht gut nebeneinander herleben konnten. Es war immer schön, wenn der jeweils andere auf der Arbeit war, aber zusammen wurde es dann zeitweise immer mal wieder schwierig, und das kam zu der neuen Partnerschaft halt auch nochmal hinzu. Also es ist wirklich so gewesen im Laufe dieser letzten Monate, dass im Laufe der Kommunikation, der Themen, die man miteinander hatte, man festgestellt hat, nee, so richtig, das ist nicht die Lösung, die für alle gerade gut ist, auch nicht für die Kinder, weil die natürlich auch wieder merken, Mama und Papa, die haben hier gerade wieder ein Thema miteinander, hier wird es gerade wieder aufgelegt. Also es fällt ja immer auf die Kinder zurück.
Ja.
Und da war dann die Entscheidung, nicht einfach, aber notwendig zu sagen, okay, jetzt ist das Experiment hier beendet. Wir beenden die Eltern-WG und es geht in ein klassisches Trennungsmodell. Obwohl, und das muss ich ganz klar sagen, zu allen, die sagen, sie würden gerne in der Eltern-WG bleiben, damit das einfach miteinander gut funktioniert, das muss es danach auch noch. Also ihr müsst, wenn ihr euch trennt, egal in welcher Form, wenn ihr es für alle Beteiligten angenehm gestalten wollt, eure Kommunikation respektvoll und auf Augenhöhe aufrechterhalten. Ja. Ich glaube, alles andere fällt schlimmstenfalls sehr stark auf die Kinder zurück.
Absolut. Und
auch wenn man nicht in einer Eltern-WG lebt, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem sehr, sehr viel miteinander reden muss, sich austauschen muss, sich updaten muss. So.
Also selbst wenn du miteinander streitest, bist du ja ein Vorbild für die Kinder in dem Moment, und die schauen sich ja ab, so streitet man. Und man kann halt respektvoll streiten oder man kann halt richtig eklig miteinander streiten. Ne?
Total. Und es darf ja auch mal emotional werden. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass man mal seinen Emotionen freien Lauf lässt, dann aber sich fängt und irgendwie wieder zueinander findet und abholt.
Ja,
genau.
Nur unterdrücken. Ich glaube, wir alle haben so dieses Überdruckventil, was irgendwann zwangsläufig aufgeht, und dann wird es nochmal richtig hässlich, glaube ich.
Ja.
Von daher ist es auch wichtig zu akzeptieren, wenn es dann mal einseitig eskaliert, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, danach aber wieder hinzugehen.
Den Bogen zu spannen.
Genau, es tut mir leid, dass das jetzt so laut geworden ist, so hitzig geworden ist. Ich war da jetzt gerade kurz, können wir uns wieder ruhig zusammenfinden und über das Thema und nicht über unsere Emotionen reden. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und das endet nicht mit dem Ende der Eltern-WG. Überhaupt nicht.
Ja.
Was mir aber die Eltern-WG gegeben hat, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, ist aber Zeit. Ja. Zeit, um das Ganze, diese ganze Komplexität dahinter. Wie sagen wir es den Kindern? Wann sagen wir es den Kindern? Wann kommunizieren wir mit Verwandten, Freunden? Gehen wir mit der neuen Partnerin, dem neuen Partner um? Wie gehen wir mit Geld ein Riesenthema in einer Trennung, was so banal klingt, weil Geld ist ja nur materiell, aber es ist einfach Thema. Da kann man nicht dran vorbei. Eine Trennung kostet Ressourcen ohne Ende. Wie gehen wir damit um? Und jetzt zu sagen, ich kann sagen, das waren jetzt 12 Monate, glaube ich, waren es Eltern-WG, im Eltern-WG-Modell. Die haben einfach Zeit gegeben, um sich für diese ganzen Themen zu ordnen, um ein wenig Emotionalität rauszunehmen und miteinander in dieser Trennung arbeiten zu können, sodass ich behaupte, ich werde es nie herausfinden, ob es so ist, wenn wir das nicht gemacht hätten und ich letztes Jahr zu dem Zeitpunkt einfach direkt ausgezogen wäre, wir einen ganz anderen Stand gehabt hätten, was das Miteinander angeht.
Ja, wer weiß das schon, aber es klang halt jetzt so, dass die Eltern-WG quasi für euch das richtige Tool war, wie du sagst, halt um Zeit zu gewinnen, um eben quasi einfach mit dieser neuen Situation wohlwollend miteinander umgehen zu lernen. Also zu lernen, wie wir alle jetzt damit umgehen können, damit es uns allen gut geht.
Genau, genau. Und möglichst wenig, und das ist ja das, was man möchte in einer Trennung, also wir möchten, das stimmt gar nicht, pauschalisieren will ich das nicht, ich weiß nicht, was jedes Individuum in seiner Trennung möchte, aber wir wollten in unserer Trennung, dass die Kinder mitgenommen werden, sich abgeholt fühlen, sich aufgehoben fühlen, weiterhin sicher fühlen, obwohl es eine super unsichere Situation für Kinder ist. Hey, die Eltern trennen sich. Was heißt das für mich, wenn ich tagsüber am Montag nur noch Mama habe und nicht sofort auf Papa zurückgreifen kann, weil der arbeiten ist, weil der sich mit seiner neuen Partnerin trifft, weil der Hobbys nachgeht, ich aber am nächsten Tag bei meinem Partner. Also da kommt so, so viel für Kinder einfach aufeinander zu. Und das ist das Gefühl, was ich sowohl bei meiner neuen Partnerin als auch bei mir und meiner Ex-Frau und den Kindern, die dazwischen sind, erlebe, dass dieses, wir werden mitgenommen, wir bekommen Informationen, wir werden behandelt wie Erwachsene, die gleichberechtigt sind, zumindest größtenteils, man bereitet es natürlich dem Alter entsprechend auf, was man denen sagt und wann man es ihnen sagt, aber größtenteils werden sie einfach gut mitgenommen, habe ich zumindest das Gefühl, dass sie gut, so gut es geht, damit zurechtkommen, wie man das in so einer Situation halt kann, im Gegensatz zu dem, wie ich es erlebt habe in meiner Vergangenheit, wo es so ein von heute auf morgen und jetzt komm damit klar und lern damit zu leben war.
Ja.
Ich fand es ganz spannend, du hast ja gesagt, dass ihr denn doch unterschiedliche Vorstellungen von Eltern-WG hattet, also deine Ex-Frau und du. Magst du da nochmal, ja, oder kannst du das überhaupt sagen, wo das genau auseinanderging?
Es ging auseinander mit dem, wie binden wir einen neuen Partner in ein Modell ein, wo es räumlich eigentlich keinen Platz für einen neuen Partner in dem spannend. Haus gibt. Also es war ja allein das Ehebett aufzulösen, was ja viel früher passiert ist, war schon schwierig genug, weil es gab keinen Raum als neues Schlafzimmer. Also wo schläft man? Dann wurde improvisiert in den Kinderzimmern eine Matratze unter ein Hochbett gelegt oder so, wo ich dann geschlafen habe. Und das ist ja halt einfach keine Dauerlösung, weder für das Kind, was es mit 6 Jahren vielleicht noch cool, mit 12 Jahren oder 10 total ätzend findet.
Ja.
Und man selber schläft ja auch nicht so gut, wenn so das eigene Kind quasi sehr unruhig schläft, man da drunter liegt und das Bett quasi die ganze Nacht irgendwie Geräusche macht. Also allein das war schon ein Punkt, der sehr störend gewesen ist. Und dann, wenn eine neue Partnerin kommt, möchte man sich mit der treffen und auch mal in Räumlichkeiten treffen, die man nicht hat. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wie ihr dort verblieben seid. Ihr hattet ja aber auch schon mal über das Thema gesprochen, den neuen Partner, die neue Partnerin in dieses Haus, in dieses Modell bringen. Das war eine Vorstellung, bei der meine Ex-Frau und ich völlig auseinandergelaufen sind.
Okay.
Zum Beispiel eines der Themen, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir das hinbekommen und sie es mit dem, wie sie sich ihr Haus, ihre Heimat, weil das ist es ja auch, vorstellt, nicht vereinbar gewesen ist. Und man sich dann halt hinsetzen muss, was können wir überhaupt tun? Und wenn man dann keine gemeinsame Lösung findet, da muss ich auch sagen, dann ist es natürlich auch eine leicht egoistische Lösung von mir zu sagen, okay, dann suche ich mir halt was Eigenes. Wobei wir das in Absprache gemacht haben. Auch wenn es egoistisch klingt, ist es nicht passiert, dass ich gesagt habe, boah, ich finde das voll doof, was du jetzt sagst, ich gehe. Sondern man hat halt geguckt, okay, das funktioniert nicht, du fühlst dich dabei unwohl. Dann schauen wir, was wir für andere Lösungen haben, weil das ist schon etwas, was mir wichtig ist. Ich glaube, so kann ich diese Kommunikation bezeichnen.
Ich denke aber nicht, dass da jetzt von Egoismus zu sprechen ist. Also, weil es hat sich ja nun mal, also drehen wir den Spieß um. sie hätte jemanden kennengelernt. Und dann, also der hätte ja dann auch bei euch nicht mit einziehen können, wie das logistisch jetzt klingt. Also hätte man ja auch eine Lösung finden müssen, die dann im Zweifel genau gleich ausgesehen hätte. Also ich finde das jetzt nicht egoistisch von dir, dass du sagst, okay, ey, ich habe jetzt jemanden gefunden, der mich halt irgendwie so den nächsten Abschnitt oder mein restliches Leben verbringen möchte. Dann kann man ja auch nicht sagen, gut, wir werden uns weiterhin nur irgendwie sporadisch draußen irgendwo treffen können, weil, oder halt Hotelzimmer, weil beide, das ist ja auch Quatsch. Also
das stimmt, man ist halt selbst sein eigener Kritiker, sein eigener größter Kritiker, ne? Ist man sehr schnell dabei zu sagen, das ist egoistisch, wobei eine gesunde Portion Egoismus manchmal auch dazugehört, ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass man auch auf seine Bedürfnisse hört, weil das ist etwas, was man als Eltern leider gerne vergisst. Die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, erfüllt auch die Bedürfnisse der Kinder, weil man viel mehr Energie hat, um auf ihre einzugehen. Und es darf auch in der Trennung, darf es auch eine gesunde Portion Egoismus geben, solange sie kommuniziert wird, wo wir einfach wieder bei dem Schlüsselelement schlechthin sind, im Rahmen einer Trennung, im Rahmen einer Eltern-WG und allem, was eigentlich dazu gehört, im Rahmen einer Partnerschaft, also eigentlich schon vorher, wie es hätte idealerweise laufen können.
Absolut.
Mhm. Ja, wow, also eigentlich finde ich, ist das gerade also ein perfekter Abschluss, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, also ich könnte mich jetzt auch noch stundenlang weiter unterhalten und finde es total spannend, eure Sichtweise auf Eltern-WG mit unserer zu einfach mal abzugleichen. Und gleichzeitig waren es gerade so schöne Worte, dass ich fast denken würde, wow, das ist gerade so rund. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Ich kann nur an alle appellieren, die im Rahmen ihrer Beziehung merken, dass sie einen Punkt erreicht haben, an dem es so nicht weitergeht, fangt an, miteinander zu kommunizieren.
Ja.
Fangt an, euch mit Kommunikation auseinanderzusetzen, mit euren eigenen wunden Punkten. Das ist zeitaufwendig, das kostet Zeit, aber diese Investition, die lohnt sich nicht nur für die Partnerschaft, ob sie jetzt weiter besteht oder nicht, einfach auch für das gesamte Leben. Ich glaube, gute Kommunikation war nie so wichtig, wie sie jetzt und in der heutigen Zeit ist.
Absolut. Oh, ja. Ja, cool.
Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Also das waren tolle Einblicke und ich finde es immer wieder wertvoll. Also viele haben ja jetzt auch, zumindest die Leute, die uns folgen, haben ja jetzt so einen Eindruck von Eltern-WG bekommen. Und jetzt einfach mal nochmal so eine andere Seite zu hören, ist, glaube ich, für alle mega spannend. Hatten sich ja auch viele gewünscht tatsächlich.
Ja.
Und ich denke mal, du warst wahrscheinlich auch nicht der letzte Gast, der in einer Eltern-WG gelebt hat oder lebt. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Sichtweise. Es war sehr inspirierend. Und ein bisschen hat es tatsächlich auch so ein bisschen das abgebildet, was in diesem ein Artikel stand, wo wir ja auch mitzitiert wurden, wo aber auch eine Psychologin gesprochen hat und gesagt hat, hey, Eltern-WG ist für viele ein temporärer Zustand. Das ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Oder ein Zustand, in dem die jeweiligen Beteiligten noch nicht so ganz wissen, ob sie miteinander abgeschlossen haben. Also im Prinzip haben wir gerade hier beides so ein bisschen abgebildet, glaube ich.
Ja, stimmt. Ja, total. Also, genau. Ja.
Und es ist einfach ultra spannend, was da so hinterstecken kann. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Danke für eure Einladung, dass ich dabei sein durfte und meine Erfahrungen mit euch und eurer Community teilen konnte. Das, was ihr macht, ihr redet euch da relativ klein. Ich glaube einfach, dass ihr diese Plattform bietet, dieses Thema platziert, gibt vielen auch nochmal Mut, darüber nachzudenken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also das kann man euch auch gar nicht hoch genug anrechnen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, der seine Erfahrung gerne mal teilen möchte, über euch, schreibt die beiden an. Sie beißen nicht, super nett, liebevoll. Ich kann nur Danke sagen, dass ich hier dabei sein durfte.
Ja, vielen Dank.
Oh, danke schön.
Danke, danke. Ja, dann 1, 2, 3. Team trotz Trennung.
Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París andaré y se olía. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido la estrella.
dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron, ron, ron. Ladra come hueso. El que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada hace lo que quiera. Se ve muy educadita, hace sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres. Por toda esa belleza y cómo se mueve. Sabes cómo tú me dejas después del party. En ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca, a mí me llamas. Casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos.